Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und damit schalten wir aus dem Studium direkt in die pädagogische Praxis.
Wo gehen wir heute hin, Madita?
Wir gehen heute zu einem Träger der außerschulischen Jugendbildung unter anderem. Und wir haben heute das zweite Mal zwei InterviewpartnerInnen dabei, sodass wir zwei Handlungsfelder des BSJ abdecken können. Einmal ist das die OKJA, also die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das zweite ist das Projekt Zweite Chance. Was das beinhaltet, hören wir ja später noch. Da geht es unter anderem um SchülerInnen, die schulmüde sind und quasi dann wieder ihren Zugang zur Schule finden sollen durch unterschiedliche Angebote. Meine Frage an dich, Annelie, ist, ob du schon mal Kontakt zu der offenen Kinder- und Jugendarbeit hattest.
Ja, ich hatte Kontakt mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und zwar habe ich damals als Teamerin bei den Ferienspielen bei mir in der Stadt, aus der ich herkomme, gearbeitet. Aber jetzt sowas in Richtung Jugendclubs oder sowas, das gab es bei uns tatsächlich nicht so, beziehungsweise es gab's auch in meinem Dorf, aus dem ich komme, aber das wurde irgendwie nicht besucht. Also ich habe das auch erst voll spät herausgefunden, dass es das überhaupt gibt und dass in der Stadt, zu der mein Dorf gehört, davon hatte ich schon mal gehört und da sind auch ein paar Leute mal hingegangen, aber es war irgendwie nicht so ein offizieller Treffpunkt, zumindest nicht so, wo super viele aus meinem Umfeld irgendwie hingegangen sind. Das war irgendwie nicht so ein Ding bei uns. Wie sah das bei dir aus?
Auf meinem Dorf gab es so einen Raum und ich hatte mit ein paar Freundinnen auch mal vor, den wieder zu eröffnen, weil er geschlossen wurde, weil die Jugendlichen vor uns, also die da vorher drin waren, den leider nicht so behandelt haben, wie man Räume behandeln sollte. Unsere Motivation war dann leider nicht mehr ganz so groß, da uns den schön herzurichten, weil wir ja auch nur so 3-4 Freundinnen waren. Aber bei einem Nachbardorf, da hat der Jugendclub aufgemacht, da war ich in der Oberstufe. Das hat eine Freundin von mir mitorganisiert und hat da ihre Freundinnen zusammengetrommelt. Und da gehe ich tatsächlich noch sehr gerne hin, wenn die Halloween-Partys machen zum Beispiel.
Ich finde so diese Vorstellung, sich selbst einen Raum zu schaffen und da so dran mitzuarbeiten, finde ich super schön.
Ja, ich auch.
Ist das dann auch gleich Thema des BSJ?
Unter anderem, ja. Ich denke, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit noch mehr abdeckt als ja ein Jugendclub, zum Beispiel auch ein Jugendcafé oder so. Oder eben auch, wie du schon gesagt hast, Ferienfreizeiten oder eben Ferienspiele. Und wir haben ja dann entsprechend noch das zweite Handlungsfeld, wo wir auch noch über die Angebote was hören werden.
Cool, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Wollen wir los?
Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge zum Modul Außerschulische Jugendbildung. Wir sind heute beim BSJ, das ist der Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit. Genau, wir sprechen heute mit Anna und Patrick. Erstmal zum Verein allgemein, das ist ja ein recht großer Verein mit unterschiedlichen Angebotsbereichen. Was ist der BSJ, wenn ihr nur in einem Satz antworten dürftet? Was würdet ihr sagen, ist die Vision des BSJ?
Also die Vision, ich würde schon sagen, dass es erstmal darum geht, Jugendliche und Jugendkultur sichtbar zu machen und ja, Kinder und Jugendliche aus besonderen Lebenslagen, aus prekären, aus belasteten Lebenslagen erstmal eine Entwicklung zu ermöglichen, ja, zu einem autonomen Individuum zu werden und sie erstmal so anzunehmen, wie sie sind und dabei unterstützen, ja, Erlebnis und Erfahrung zu machen.
Auf eurer Homepage steht, dass der BSJ als innovative Organisation im Sinne einer lebenswelt- und sozialraumorientierten Jugendhilfe zu verstehen ist. Was genau macht den BSJ innovativ?
Also generell als Träger sind wir schon überall, wo wir tätig sind, sozialraum- und lebensweltorientiert, weil es für uns erstmal wichtig ist, zu gucken, welche Menschen sind das, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir zu tun haben. Und ich eben schon gesagt habe, erstmal so annehmen, wie sie sind. Und wenn ich jetzt auf die Jugendarbeit schaue, ist das in jedem Sozialraum anders. Ja, und auch jeder Jugendliche und jede Jugendgruppe ist auch anders. Ne? Und trotzdem gibt es verschiedene Räume, die besonders sind, wo es für uns erstmal auch darum geht, sich da zurechtzufinden und zu gucken, was ist da eigentlich los? Was gibt's da, was gibt's vielleicht auch nicht? Ja, zu schauen, was fehlt vielleicht auch oder was gibt es schon und wie kann man auch mit dem, was es schon gibt, vielleicht auch in Kontakt treten. So Vereine oder Träger oder Angebote, die es schon gibt. Aber eben auch zu gucken, was es nicht gibt und dann zu schauen, was auch eine gute Lücke sein kann, die man füllen kann.
Äußern das die Jugendlichen selbstständig, was fehlt oder?
Also viel geht es darum, sich erstmal so ein bisschen, wenn man wo neu ist, sage ich mal, es gibt ja auch Sozialräume, die wir uns neu erschließen, erstmal ganz viel mit Vereinen, mit der Kommunalpolitik, mit OrtsvorsteherInnen in Kontakt zu kommen und aber auch, sage ich mal, ganz einfach so die Homepages der Kommunen oder der Regionen sich mal anzugucken, zu schauen, was gibt es da eigentlich, auch mal mit Vereinen in Kontakt zu gehen. Und aber zu der Frage, ob das Jugendliche auch äußern, das natürlich auch. Ne? Also wir sehen die Jugendlichen als Expertinnen in ihrem Sozialraum und sind natürlich auch neugierig. Was benennen sie selbst? Sie würden gerne mal einen bestimmten Sport ausprobieren, aber der wird von keinem Verein angeboten, dass man mal zum Beispiel sowas ermöglicht oder auch mal eine Fahrt irgendwo hin ermöglicht, wo sie sonst ohne uns vielleicht nicht hinkommen. Ne? Ob das jetzt mal ein Stadionbesuch ist oder mal irgendwo ja, den eigenen Sozialraum zu verlassen, um mal in eine Stadt oder in eine Region zu kommen, wo sie sonst nicht hinkommen. Oder auch einzelne Jugendliche miteinander in Kontakt bringen, die sich vielleicht irgendwo kennengelernt haben, aber es nicht schaffen, sich gegenseitig zu besuchen, weil die eine im Norden vom Landkreis wohnt, die andere im Süden. So, ne? Und dann ergeben sich manchmal da Freundschaften, die aber nur teilweise nur durch uns möglich sind oder dann auch befähigt werden zu wissen, okay, ich kann ja mit der Bus- oder der Zugfahrt auch Personen besuchen zum Beispiel.
Wenn man fragt, was macht den BSJ innovativ, wäre schon noch den Fokus, der ja auch im Titel des Vereins deutlich wird, mit bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit. Genau, vielleicht könnte man auch das Abenteuerkörper und Bewegungsbezogene hineinnehmen. Der Träger wurde 1986 gegründet und seitdem im Prinzip im Dialog ja auch mit der Universität entstanden ist in verschiedenen Modellprojekten und Vorhaben, der BSJ sich da immer weiter mit hervorgetan hat, auch im Gegensatz zu anderen Trägern, die andere Schwerpunkte setzen.
Könnt ihr den Aufbau des BSJ einmal kurz beschreiben? Also ihr habt ja schon viele Dinge jetzt angerissen und genannt, aber vielleicht konkret, was sind die Ziele und die AdressatInnen?
Der BSJ ist mittlerweile ein relativ großer Träger. Ich würde ihn insgesamt immer noch als kleinen Träger beschreiben und dennoch gibt es einfach unglaublich viele Projekte, deshalb ist es ganz schwer zu sagen. Natürlich hat jedes Projekt und jeder einzelne Bereich unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Adressatinnen, aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass es einen großen Bereich der frühen Bildung gibt. Es gibt die Jugendhilfe und Jugendbildung. Der BSJ betreibt zwei Bildungsstätten in Wolfshausen und Weidenhausen. Es gibt die Gemeinwesenarbeit, unter anderem in Neustadt. Es gibt einen Bereich für Fortbildung und Beratung. Auch das ändert dann natürlich die Zielgruppe.
Ich glaube, auf die speziellen Ziele gehen wir dann ja auch eher nochmal ein, wenn wir uns die zwei speziellen Arbeitsfelder anschauen wahrscheinlich.
Ja. Richtet sich der BSJ aber trotzdem vor allem an Kinder und Jugendliche? Oder umfasst das jetzt auch nochmal andere, vielleicht erwachsene Menschen?
Also Kinder und Jugendliche sind auf jeden Fall die Hauptzielgruppe. Also prozentual, sage ich mal, ist der Großteil unserer Projekte und unserer Praxis in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Und dann gibt es eben nochmal so Bereiche, die auch dazugehören, die aber einen kleineren Teil einnehmen, wie zum Beispiel Fortbildung für pädagogische Fachkräfte oder auch Beratung von Institutionen, die sich an uns wenden. Wir verkaufen auch Inhouse-Veranstaltungen, also Fortbildungen, die wir dann passgenau, sage ich mal, auf die Institutionen zuschneidern.
Der BSJ bietet also sowohl für Kinder und Jugendliche sowie zum Teil auch für ihre Eltern und Erziehungsberechtigten in unterschiedlichen Lebenslagen als auch für PädagogInnen und soziale Fachkräfte Angebote. Könnt ihr diese einmal kurz beschreiben? Ihr habt ja eben auch schon Fortbildungen angesprochen. Wie sehen diese aus? Wo finden die statt?
In der Schulsozialarbeit, ne, wir haben ja auch ganz oft und eng mit Eltern zusammenarbeiten, die sich an uns wenden, die Fragen haben oder dass wir mit Jugendlichen im Kontakt sind und merken, okay, es wäre gut, mal mit den Eltern eben in Kontakt zu gehen zum Beispiel und da Unterstützung und Beratung anbieten.
Ich kann es noch ergänzen aus dem Projekt der zweiten Chance. Wir werden ja später nochmal genauer drauf schauen. Auch dort ist es so, dass es eine Elternberatung gibt und auch eine Elternarbeit. Wir uns aber auch als Ansprechpartnerinnen, zumindest für Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf, als Ansprechpartnerinnen sehen zum Thema Schulabsentismus und würden auch Beratungsgespräche durchführen, wenn Fachkräfte anrufen und Fragen haben.
Wir haben es eben auch schon angerissen. Der Verein legt den Fokus auf Abenteuer, Körper und bewegungsbezogene Aktivitäten. Welchen Mehrwert ziehen die AdressatInnen aus diesen Aktivitäten?
Ich glaube, bei der Frage könnte man weit ausholen und sich sowohl in eine Theorie der bewegungsbezogenen Sozialarbeit geben, als eben auch der Abenteuer- und Erlebnispädagogik. Genau, ich glaube, wen es richtig interessiert, der sollte den BSJ auf der Homepage besuchen und unter den Fachbeiträgen sich weitere Artikel oder es gibt auch einige sehr spannende Reden von zum Beispiel Peter Becker anschauen. Da kann man wirklich das sehr gut vertiefen. Im Allgemeinen kann man sagen, vielleicht auch so ein Grundsatz, dass man versucht, in Bewegung zu kommen, ins Handeln zu kommen, ne? Also weg von einer Arbeit mit Jugendlichen, wo man von Stuhl zu Stuhl spricht sozusagen, sondern dann zumindest vor die Tür geht, sich bewegt, einen Spaziergang macht. Ne? Also man muss sich nicht immer in den Hochseilgarten oder die Kletterwand denken, sondern auch einfach im viel Kleineren in Bewegung zu kommen. Ne? Im Prinzip geht es darum, oder wenn man jetzt in Richtung des Abenteuers geht, würde es ja um Krisen, um Bewältigung von Fremde, ne? Neue Dinge kennenzulernen, zu merken, wenn meine eigenen Routinen aus meinem Alltag nicht greifen, neue Muster zu erlernen, die man dann eben auch auf den Alltag übertragen könnte. Aber wie gesagt, das würde, glaube ich, zu weit in die Tiefe gehen, da so auszuholen. Grundsätzlich geht es genauso wie in anderen Bereichen auch darum, gewisse Kompetenzen zu erlernen, seine Lebenswelt anders zu sehen, vielleicht auch einen aktuellen Gegenpol zu setzen gegen die Digitalisierung. Na, also mit den eigenen Sinnen Dinge wahrzunehmen, zu erleben, zu riechen, zu hören, zu schmecken. Das wären sicher auch Punkte, die bei allen Projekten mit eine Rolle spielen im BSJ.
Manche Begriffe lösen bei mir so Gedankengänge aus und bei Naturerfahrungen oder rauskommen. Ich habe gemerkt, dass ich da selbst irgendwie bei meinen MitschülerInnen immer so ein bisschen belächelt wurde, wenn ich gesagt habe, boah, ich gehe voll gern raus, ich gehe voll gern spazieren. Und irgendwann hatte eine Freundin das für sich auch entdeckt und war so, boah, Madita, spazieren gehen, das ist ja so toll. Dass es so niedrigschwellig sein kann. Bevor wir gleich tiefer auf eure Tätigkeitsfelder eingehen, würde ich euch bitten, euch kurz einmal vorzustellen. Patrick, könntest du dich und deine Tätigkeiten am BSJ einmal kurz vorstellen? Was sind deine Kernaufgaben?
Also so ganz grob gesagt teilt sich meine Stelle, also ich habe eine volle Stelle, eigentlich so in zwei halbe auf. Und die eine Hälfte ist meine eigene Praxis in der Schulsozialarbeit, in der ich tätig bin. Das ist, da bin ich an dem Standort Steffenberg der Hinterlandschule. Und die Hälfte meiner Arbeit eben in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen in der Schulsozialarbeit. Und die andere Hälfte ist die Projektleitung unseres Teams der Jugendarbeit. Das sind aktuell 8 Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Da sind 3 Modellprojekte dabei. Dann noch mit Laura von Hausen in Neustadt und Bad Endbach 4 Standorte, wo wir die kommunale Jugendarbeit durchführen.
Vielen Dank. Und Anna, könntest du dich auch einmal mit deinen Tätigkeiten am BSJ vorstellen? Was sind deine Kernaufgaben?
Genau, ich habe eine halbe Stelle beim BSJ mit genau 20 Stunden. Und tatsächlich ist meine Kernaufgabe das Case Management in der zweiten Chance. Genau, wir kommen später nochmal auf das Projekt und dann ist es, glaube ich, nochmal eindeutiger. Man kann es schon im klassischen Sinne als Case Management sehen. Das heißt eben die Betreuung der freien Mitarbeitenden, den Überblick über die Fälle zu haben, also über die Jugendlichen, die bei uns im Projekt betreut werden. Aber es geht auch um die ganze Netzwerkarbeit, um die Finanzierung, alles, was dafür notwendig ist, dass das Projekt läuft.
Dann würde ich erstmal auf die offene Kinder- und Jugendarbeit zu sprechen kommen wollen. Auf eurer Homepage habe ich eine Studie gefunden und da wird Offenheit als ein Prinzip der Jugendarbeit genannt. Was ist mit dem Begriff im Kontext der Jugendarbeit gemeint?
Also die Studie ist wozu Jugendarbeit? Also für uns ist erstmal wichtig, dass wir eben offen für alle Jugendlichen sind, die in dem Sozialraum wohnen und die Lust haben, mit uns in Kontakt zu sein. Und dass wir erstmal, wiederhole mich jetzt vielleicht ein bisschen, aber dass wir erstmal jede Person so annehmen, wie sie ist. Das heißt, dass jeder bei uns willkommen ist, egal welche Religion, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Hautfarbe oder Schulform. Ja, dass wir schauen, was deren Themen sind, dass wir schauen eben, was macht sie aus, was macht den Sozialraum aus. Und aber das mit dem Willkommen fühlen, dass sich jeder willkommen fühlt und alle alle Meinungen auch erstmal willkommen sind, meine ich jetzt nicht, dass auch alle Haltungen willkommen sind. Also wir sind ganz klar da gegen Diskriminierung und wir wünschen uns einen offenen Austausch, dass man eben seine Meinung sagen kann, aber dazu gehört eben keine Diskriminierung und dass wir da auch klar machen, was okay ist und was nicht.
Hast du einen Alltag? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Also da will ich jetzt erstmal von meiner Funktion als Projektleitung berichten und da gibt es erstmal keinen Alltag. Also die KollegInnen haben ihre regelmäßigen Öffnungszeiten, ne, aber ich bin regelmäßig und unregelmäßig mit den KollegInnen in Austausch. Wir haben eben an jedem Standort meistens Zweierteams, mit denen ich mich regelmäßig austausche, was die Themen und Vorhaben sind. Und wir haben aber auch regelmäßige Teamsitzungen mit allen KollegInnen. Und das ist so das, was ich koordiniere. Ich sehe mich als Teil des Teams, aber auch so als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und den KollegInnen und koordiniere den Bereich, gucke, welche Themen stehen an im Austausch mit den KollegInnen und schaue, was an Begleitung und Unterstützung möglich ist. Es gibt manchmal schwierige, besondere Situationen, wo ich auch mal dabei bin oder auch schöne Situationen, wo ich gerne auch einfach mitkriege, was vor Ort passiert. Aber natürlich kann das auch schwierige Themen sein, die wir uns vor Ort gemeinsam angucken oder auch in der Teamsitzung dann vornehmen, um gemeinsam drauf zu schauen, wie kann man da weiter vorgehen. Das ist es so im Großen und Ganzen und natürlich auch Kontakt zu KooperationspartnerInnen und BürgermeisterInnen pflegen. Genau.
Du hast eben von schwierigen Situationen gesprochen. Könntest du eine Situation beispielhaft benennen?
Es kann zum Beispiel eben sein, dass wir in einem Jugendraum eine Gruppe haben, die sehr herausfordernd ist. Ob das jetzt zum Beispiel Äußerungen sind, die vielleicht homophob sind, rassistisch sind oder auch Jugendliche, die, sag ich mal, sehr körperlich miteinander umgehen und wo wir erstmal schauen, was steckt da eigentlich drin, was steckt da dahinter, uns bemühen, in Austausch zu gehen und schauen, wie wir erstens da machen können, was jetzt Äußerungen angeht, eben was keinen Platz hat, aber auch dann zu sagen, du bist in Ordnung und du bist hier gerne willkommen, aber die Äußerung hat hier keinen Platz. So. Und dabei da dann auch zu schauen, woher kommt denn das und was brauchst du vielleicht auch? Ja? Brauchst ein spezielles Angebot, um eben sich körperlich besonders nochmal auszupowern, dass man da eben eine Möglichkeit hat, das auch mal rauszulassen, was man so mitbringt. Ja? Oder was für Erfahrungen stecken hinter Äußerungen, um da das rauszufinden, in Austausch zu gehen und vielleicht auch Begegnungen zu schaffen, damit bestimmte Vorteile abgebaut werden.
Könnte man das als ein Ziel der Okja betiteln, auf die Kinder einzugehen und denen das zu bieten, was sie benötigen?
Auf jeden Fall ist eine Hauptaufgabe der Jugendarbeit, auch aus dem Paragraph 11 vom SGB 8 ist es eben, steht eben genauso drin, dass wir an den Interessen der Jugendlichen die Angebote ausrichten, dass wir sie mit einbinden, schauen, was sind deren Ideen und eben auch genau zuhören und durchzuhören und Gespräche herausfinden, was sind deren Themen, die sie beschäftigen und dann im besten Falle gemeinsam Angebote zu entwickeln.
Gibt es bestimmte Chancen, die du in deiner Arbeit siehst oder durch deine Arbeit?
Ja, ich würde schon sagen, dass durch diese meistens sehr enge Beziehung eben wirklich, wenn man in Austausch ist und wirklich mitbekommt, was sind das für Jugendliche, was sind eben deren Themen und Wünschen und aber auch Sorgen, und im besten Falle dann gemeinsam wirklich was bewegen, ne? Dass man deren Ideen wirklich aufgreift und gemeinsam was entwickelt, wo sie auch merken, oh, ich kann hier auch mal mit verrückten Ideen vielleicht kommen oder ich kann auch mal einfach was sagen oder eine Idee äußern und ich werde erstmal ernst genommen. Ja? Und im besten Falle kriegen wir es eben so hin, dass Jugendkultur sichtbar wird und dass Erwachsene auch mitkriegen, was Jugendkultur ausmacht, anstatt vielleicht auch erstmal ablehnend zu sein, wirklich mitzukriegen, was da auch für tolle Ideen und Menschen dahinter stecken und die auch mitzudenken als Teil der Gesellschaft in Stadt oder Kommune.
Du hast eben von den KollegInnen aus der Praxis gesprochen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also was machen die da konkret, zum Beispiel im Jugendclub? Mhm. Also du hast immer wieder auf in den Austausch kommen und auf bestimmte Wünsche oder Bedürfnisse eingehen gesprochen. Und trotzdem, weiß ich nicht, fände ich es irgendwie ganz interessant, so ein Bild davon zu machen, wie man sich das vorstellen kann, wenn man dort ist.
Ja, also in den Kommunen, die ich eben benannt habe, ist es bis auf in einer Kommune, da sind wir ganz frisch gerade gestartet, da verschaffen wir uns erstmal einen Überblick und machen uns bekannt. Aber in den anderen Kommunen, in denen wir tätig sind, gibt es einen Jugendraum, in dem wir Öffnungszeiten vorhalten. Ja, das ist sehr unterschiedlich, wann und was da stattfindet, aber es gibt in der Regel einen offenen Treff, wo meistens so ab 12 Jahren erstmal jeder kommen kann. Manchmal gibt es dann nochmal spezielle Uhrzeiten für Ältere. Und als Jugendlicher weiß man, okay, das ist zum Beispiel dienstags und freitags. Ja, und da kommen einzelne Personen hin, da kommen Klicken hin. Manche klicken total gut miteinander. Manche muss man auch so ein bisschen gucken, wie kriegt man das hin, dass beide Klicken hier ankommen können. Und die nutzen den Raum dann ja oft zum Abhängen, zum Chillen, zum Billardspielen, zum Playstation-Spielen, zum Kartenspielen und aber auch oft einfach zum Abhängen. Und da sind dann eben Momente, wo man so in Austausch kommt, wo man auch mal Angebote macht oder vorschlägt. Wollen wir mal einen Aktionstag machen und irgendwie eine Kletteraktion machen oder eine Bauaktion. Okay, wir wissen, wir sind hier in diesem Jugendraum vor einem halben Jahr eingezogen, aber uns fehlt noch eine Theke. Ne? Hat ein Kollege zum Beispiel dann in der Ferienaktion eine Bauaktion gemacht und gemeinsam mit den Jugendlichen eine Theke gebaut. Dann gibt es aber auch oft nochmal sehr spezielle Gruppen, spezifische Gruppen, wo man einerseits dann mitkriegt, okay, es gibt ein Interesse am Mountainbike-Fahren. Dann gibt es zum Beispiel in diesem einen Jugendraum immer donnerstags eine Mountainbike-Gruppe, die sich da trifft und dann draußen unterwegs ist oder mal an den Rädern schraubt oder mal eine Schanze baut, die dann genutzt wird. Wir haben spezielle Öffnungszeiten für Mädchen oder queere Jugendliche. Es gibt Queer-Café oder Mädchentreffs, wo dann klar ist, an dem Tag sind dann auch keine Jungs da zum Beispiel. Und so diese speziellen Gruppen, die ergeben sich, wenn wir dann eben mitkriegen und wissen, okay, diese Personen haben diese Wünsche oder wir wissen, für die Gruppe wäre es doch total super, mal was anzubieten. Und dann kann das aber auch mal sein, dass das nach einem halben Jahr nicht mehr gibt, weil das Interesse nicht mehr so da ist. Und dann kann es vielleicht im halben Jahr eine Baugruppe sein, die regelmäßig irgendwie was baut. Und dann gibt es eben, so das ist das, was unter der Woche regelmäßig stattfindet, eben diese verschiedenen Öffnungszeiten. Und dann gibt es immer mal Aktionstage, habe ich eben schon so ein, zwei Beispiele genannt. Und passt in allen Ferien auch Ferienangebote. Das sind manchmal mehrtägige, wo man auch den Landkreis mal verlässt, wo man mal eine Stadt sich anschaut, wo man mal eine Kanu-Tour über mehrere Tage macht. Mountainbike-Freizeiten gibt es auch oft. Können aber auch Tagesaktionen im Sozialraum sein, um eben auch wieder was zu bauen oder einfach so Tagesaktionen wie, also jetzt findet in den Herbstferien zum Beispiel eine Halloween-Party statt oder auch eine Übernachtung nur für Mädels im Jugendraum.
Voll interessant. Also ich fand, das hat es gerade nochmal ja, ein bisschen spezifischer beleuchtet. Ja. Danke.
Wir haben zu Beginn unserer Recherchen die Studierenden gefragt, über welche Schwerpunkte des Moduls sie gerne mehr erfahren möchten. Und da kam Partizipation heraus. Inwieweit oder wie können durch deine Arbeit Jugendliche Partizipation erfahren?
Also ich spreche jetzt auch immer für meine Kolleginnen, die eben da in der Jugendarbeit in der Praxis sind, ganz intensiv und eben wirklich schauen, was Themen und Wünsche sind und gemeinsam was entwickeln, dass eben Jugendliche merken, sie sind nicht nur KonsumentInnen, sondern sie haben wirklich die Chance und Möglichkeit, was zu gestalten und mitzuentwickeln und werden ernst genommen und haben eben die Chance, dass aus ihrer Idee zum Beispiel eine Fahrt wird, weil sie sich gewünscht haben, an einen Ort zu kommen oder was zu sehen, wo sie sonst nicht die Möglichkeit zu haben. Da geht es uns darum, wirklich auch gut zuzuhören. Und ich finde oft so diese Frage, was willst du denn mal machen, ja, die ist eigentlich oft nicht wirklich stimmig oder passend, weil das ja so viel oft auch aufmacht, wo vielleicht Jugendliche auch erstmal überfordert mit sind. Und deswegen würde ich wirklich sagen, es geht ums Zuhören und dann gemeinsam so auch Nachfragen zu stellen, was meinst du damit? Oder dann daraus sich in Ideen entwickeln und dann Sachen vorzuschlagen und in Austausch zu gehen. Du hast das mal so geäußert und das könnte eine Idee sein, meintest du das? Oder wie würdest du es dir vorstellen? Lass uns da mal zusammen drüber nachdenken.
Die Frage, was willst du mal machen, kam bei mir irgendwie häufig im Kontext Schule. Was will man nach dem Abi machen zum Beispiel? Spielt die Schule auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle?
Ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigt, ist der Ausbau der Betreuungszeiten der Schule, wo wir schon auch schauen, was das für Schwierigkeiten auch für die Jugendarbeit mit sich bringt, dass Kinder und Jugendliche schon auch weniger Zeit haben. Nichtsdestotrotz sehen wir Schule als wichtigen Kooperationspartner und viele unserer KollegInnen sind auch an Schule tätig, dass wir ja, da gemeinsam schauen, wo kann man gemeinsam Projekte durchführen. Zum Beispiel, die Jugendlichen sind ja vormittags, nachmittags in der Schule und im besten Falle dann nachmittags, abends im Jugendraum. Und da ja gemeinsam auszutauschen, aber auch mal Fahrten oder Nachmittagsangebote gemeinsam durchzuführen. Es gibt auch Schulen, wo wir quasi Aufträge haben, spezielle Angebote durchzuführen. Da ist es uns eben wichtig, das Licht der Jugendarbeit zu machen, wo wir auch kritisch drüber diskutieren, wo wir auch gerade an einem Standort dabei sind, ein Angebot zu verändern, weil wir gemerkt haben, das passt eigentlich gerade nicht so, wie wir es uns aus Jugendarbeitssicht vorstellen, und da gemeinsam zu gucken, wie wir es so hinkriegen, dass es für die Jugendlichen gewinnbringend ist. Ja. Ist eben ein wichtiger Kooperationspartner, wo wir uns gemeinsam auf Augenhöhe den Themen der Jugendlichen annehmen und das auch oft dann auch versuchen, so ein bisschen ja, zu übersetzen, was deren Themen sind.
Inwiefern spielt das Thema Digitalisierung in Bezug auf Medien oder Smartphone eine Rolle in der OKR?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir das natürlich als gegeben annehmen und jugendliche Lebenswelt, jugendliche Realität, dass das ein großes Thema ist, und haben da immer so zwei Pole, die wir so mitdenken. Einerseits natürlich das wirklich das Annehmen und das teilweise auch in Angebote aufnehmen. Wenn ich jetzt an Fotos von Freizeiten denke, dass da vielleicht Ausstellungen raus entstehen oder vielleicht auch durch kurze Videos oder Soundclips irgendwie Tagebücher oder dadurch auch Filme entstehen, die den Freizeit dokumentieren oder was eben da auch bei den Jugendlichen so an Entwicklung stattgefunden hat, ist das natürlich total jugendgerecht, diese Medien zu nutzen. Und auch in den Jugendräumen stellen wir in der Regel in Absprache mit der Kommune eben WLAN zur Verfügung, dass man da eben auch hinkommen kann, einfach abhängen kann und chillen kann und auch mal YouTube-Videos zum Beispiel schauen kann. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich da auch einen kritischen Austausch zu gehen und zu kriegen, wie nutzen die das eigentlich? Ja, werden dann oft auch gefragt, wenn es zu schwierigen Situationen kommt, wenn es zu Konflikten kommt, wenn irgendwie Bilder geteilt wurden und man das nicht wollte, da so als beratende Funktion auch bereit zu sein, sie so zu unterstützen. In vielen Aktionen ist das Handy dann auch einfach in der Tasche, weil es, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie eine Abseilaktion oder sowas macht oder irgendwas Kreatives, wo das Handy dann einfach stört, ne, dass das dann eher in der Tasche ist. Und es gibt natürlich auch immer mal Aktivitäten oder Fahrten, wo wir so weit weg sind, dass man einfach gar keinen Empfang hat oder keine Steckdose und das Handy dann irgendwann entweder leer ist oder man sowieso damit gar nichts anfangen kann. Und das sind dann oft auch echt tolle Momente, wenn man mal so im Austausch ist und die mal mitkriegt. Oder dann will ich auch sagen, das war total entspannt, mal nicht so viele Nachrichten zu bekommen. Das ist auch total entlastend.
Ich musste gerade an Wolfshausen denken, wo tatsächlich kein Empfang ist.
Genau.
Ich war da jetzt im Herbst für die Herbstfreizeit als Teamerin mit. Und da wurde mir schon gesagt, dass man nur Empfang an der einen Hecke hat.
Ja,
und das ist die Handy-Ecke. Vielen Dank für den Einblick in die Kinder- und Jugendarbeit. Ja, ich würde zum zweiten Handlungsfeld überleiten. Anna, du bist im Projektbüro Schulabsentismus im BSJ tätig. Was ist Schulabsentismus?
Ja, spannende Frage. Es gibt unterschiedliche Definitionen, wie immer. Vielleicht, um es mal so ganz praktisch zu machen, würde ich zwischen aktivem und passivem Schulabsentismus unterscheiden. Also es gibt natürlich die Jugendlichen, die gar nicht mehr gehen. Also es gibt eine unglaublich große Bandbreite zwischen jahrelang nicht in der Schule gewesen, also wirklich manchmal auch ein ganzes Jahr und mehr nicht, auch mal 2-3 Jahre. Es gibt aber auch Jugendliche, die erst seit kurzem nicht gehen, die tageweise nicht gehen, stundenweise nicht gehen. Und dann gibt es auch noch die, die es entweder schaffen, in der Schule zu verschwinden und unterm Radar zu schwimmen. Das heißt, weil es unterschiedliche Kurse gibt und jeder Lehrer denkt, die ist doch in dem anderen Kurs oder eher in dem anderen Kurs eingewählt. Irgendwann fällt es auf, oder es gibt ja auch Jugendliche, denen Lernbegleiterin irgendwann auffällt, oh, eigentlich weiß ich den Namen gar nicht mehr so genau, die es irgendwie schaffen, im Schulalltag zu verschwinden. Es könnten aber auch Jugendliche sein, die es schaffen, in der Schule so Rabatz zu machen, dass sie im Prinzip den kompletten Unterricht sprengen und so deutlich machen, dass sie nicht Teil des Geschehens gerade sein können, beziehungsweise eigentlich auch andere Schwerpunkte deutlich machen oder Problemlagen deutlich machen, die sich dann aber in dem ja doch relativ engen System Schule deutlich zeigen. Vielleicht, was noch ganz spannend ist, es gibt auch keine genauen Zahlen zum Thema Schulabsentismus. Man spricht von 5-10%, also die meisten pendeln sich bei 10% ein. Es gibt auch Gruppen von Jugendlichen, wo man bis zu 20% von schulabsenten Verhalten ausgehen kann. Und das Krasse dabei finde ich, wenn man sich eine Schulklasse vorstellt und durchzählen würde, dann müsste es in jeder Schulklasse mindestens 3 Jugendliche geben, die mit dem Thema zu tun haben. Also es ist doch ein relativ großes Phänomen.
Bezieht sich das auf alle Schulformen? Wie heißt das?
Formen.
Danke.
Ja, wobei das deutsche Schulsystem es natürlich möglich macht, runtergeschult zu werden. Das heißt, oft landen auch Jugendliche bei uns, die mal das Gymnasium besucht haben, dann in die Realschule, Hauptschule und dann gar nicht mehr gehen. Also auch das kommt häufig vor. Wir arbeiten aber jetzt seit einigen Jahren in allen allgemeinbildenden Schulen und es gibt genauso Anfragen von Gymnasien wie auch von Hauptreal- und Förderschulen. Wobei man natürlich sagen muss, dass es an Gymnasien eben in der Regel so ist, dass man einfach nicht bleibt, wenn man die Leistung nicht bringt, warum auch immer man sie nicht bringt.
Könntest du das Projekt Zweite Chance kurz einmal beschreiben?
Ja. Genau, vielleicht würde ich mit der Zielgruppe anfangen. Wir arbeiten mit Jugendlichen, die schulabsentes Verhalten zeigen, egal in welcher Art und Weise und in welcher Form. Die kommen aus der Stadt oder dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Genau, und sie sind schulpflichtig. In der Regel sind sie zwischen 12 und 17 Jahren. Wobei es auch jüngere Jugendliche oder dann ja Kinder gibt, die schulabsentes Verhalten zeigen, auch der Grundschule. Es gibt viele Menschen, die auch sagen, wenn man sich die Biografien dieser Jugendlichen anschaut, dann kann man oft bis, zumindest in die Grundschule, aber auch oft bis in den Kindergarten schon zurückgehen. Es gibt ja so klassische Symptome wie Bauchschmerzen, diese ganzen psychosomatischen Symptome, die sich durchaus auch in der Grundschule schon zeigen, nur dass man dann eben noch als Eltern oft einen anderen Einfluss auch auf die Jugendlichen hat und es in der Regel eine Steigerung gibt dann.
Welche Angebote gehen dann damit einher? Also die SchülerInnen gehen jetzt nicht mehr zur Schule, beziehungsweise wie wäre der Ablauf? Wie kommen die SchülerInnen zu euch und was bietet ihr dann an?
Also der Zugang kann über im Prinzip jeden und jede erfolgen. Ich würde sagen, in der Regel kommen die Schüler und Schülerinnen zu uns über die Schulsozialarbeiten, denen auffällt, okay, hier passt was nicht, die von Lehrkräften angesprochen werden, die unser Projekt kennen, es den Jugendlichen vorstellen und wenn die nicht sofort sagen, oh nee, lass mich in Ruhe, dann sich bei uns melden und fragen, ob wir einen Platz im Projekt haben. Es gibt aber auch die Schulpsychologie, über die Jugendliche kommen, die Kinder- und Jugendambulanzen oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch. Über das Jugendamt kommen Anfragen zu uns. Auch Lehrkräfte melden sich bei uns mit Anfragen. Es gibt aber auch Eltern, die entweder aufgrund von Empfehlungen, manchmal auch von anderen Elternteilen, deren Kinder, Jugendlichen von Schulabsentismus betroffen waren oder sind. Oder aber auch, weil sie es einfach googeln. Also tatsächlich ist der Zugang sehr offen. Wenn jemand anruft, um in der Regel für einen Jugendlichen oder eine Jugendliche nachzufragen, tatsächlich hat sich erst einmal eine Jugendliche selbst gemeldet, beziehungsweise ein Jugendlicher, dann führen wir ein kurzes Telefonat und in der Regel machen wir ein erstes Gespräch aus, zu dem die Jugendlichen aber auch mitkommen sollen, weil das Projekt ist ein freiwilliges Projekt. Es gibt keine Wenn-Dann-Logik. Also wir wehren uns auch dagegen, dass Schulen sagen, wenn ihr an der zweiten Chance teilnehmt, also an dem Projekt, dann dürft ihr bleiben, dann passiert dies nicht, dann passiert das nicht, sondern wir stellen den Jugendlichen das Projekt vor und sie sollen frei entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten oder nicht. Wenn sie teilnehmen, dann entscheiden sie sich im Prinzip dafür, ein Jahr lang in einer 1-zu-1-Betreuung an dem Thema Schulabsentismus zu arbeiten. Wobei man auch dazu sagen muss, dass der Schulabsentismus im Prinzip an dem Ort Schule äußert sich, die Schwierigkeit, die der Jugendliche hat oder die Jugendliche, aber in der Regel stehen Multiproblemlagen dahinter. Also in der Regel ist es auch nicht eine Sache, die dazu führt, dass man nicht mehr den Schulbesuch managen kann, sondern in der Regel sind es viele Schwierigkeiten in der Lebenswelt, im Elternhaus, die dazu führen, dass es so nicht mehr funktioniert oder die Jugendliche in dem System nicht funktioniert.
Ist mit 1-zu-1-Betreuung gemeint, dass ihr einfach mit in die Schule kommt und in den Klassen anwesend seid sozusagen? Oder wie ist das gemeint?
Es ist ein außerschulisches Projekt, das heißt, die Betreuung findet am Nachmittag statt und das sind freie Mitarbeiterinnen in der Regel, die bei uns mit einem bzw. zwei Jugendlichen arbeiten. und die an ihren Nachmittagen treffen. Also außerhalb der Schulzeit, die gehen auch nicht mit in die Schule. Das wäre dann eher eine Schulbegleitung oder eine Schulassistenz. Und das machen wir explizit nicht.
Wie zeigt sich das, wo die Problemlagen liegen?
Genau, also die Personen, die die Jugendlichen betreuen, werden im Prinzip zur Expertin für ihre Jugendlichen, da sie sich einmal die Woche mit denen treffen und wir vom Case Management die Jugendlichen eigentlich nur beim Aufnahmegespräch sehen oder wenn es nochmal runde Tische, irgendwelche Krisengespräche, Freizeitangebote oder ähnliches gibt. In der Regel sehen wir sie nicht noch einmal, leider, oder auch je nachdem, wie man es formuliert. Ist ja auch gut, weil dann läuft das, so kann man das sagen. Wir machen regelmäßige Gespräche bei uns, wir nennen das Fallgespräche, Bildungspläne, wo wir mit einem Mehr-Augensystem, kann man sagen, auf die Jugendlichen draufschauen. Das heißt, die Person, die mit den Jugendlichen arbeitet, sitzt als Expertin da, es sitzen aber auch noch, wenn möglich, zwei weitere Fachkräfte da, weil es tatsächlich so ist, dass man doch schneller in das System reingezogen wird, das Jugendlichen, als man denkt. Und es sehr gut ist, nochmal Menschen zu haben, die von draußen drauf schauen und auch überlegen, okay, jetzt bist du vielleicht schon ganz schön drin in diesem System und der Jugendliche nutzt dich, also nicht böse nutzt er dich, aber du wirst genutzt, um dieses System auch aufrechtzuerhalten, egal durch welches Verhalten auch immer. Schulabsentismus ist sehr abstrakt und wenn man die Jugendlichen fragt, sagen sie zu Recht, ich weiß es nicht oder ich habe keinen Bock, weil es so schwer greifbar ist, auch selber zu formulieren, was steht eigentlich dahinter. Das können die wenigsten Jugendlichen. Das heißt, im Prinzip ist es eine Hypothesenbildung. Was könnte ausschlaggebend dafür sein? Und dann versuchen wir, kleine Schrauben zu drehen, an kleinen Ecken anzufangen und zu schauen, was verändert sich im System um den Jugendlichen drumherum. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass der Schulbesuch wieder möglich wird. Manchmal dauert es auch lange, je nachdem auch, wie verfestigt der Schulabsentismus ist. Wenn Jugendliche sehr lange Zeit, also ein Jahr lang nicht in der Schule waren, dann ist man absolut rausgeworfen aus dem Rhythmus. Also schon nach wenigen Wochen so, dass die Jugendlichen in der Regel natürlich nicht morgens noch um 7 aufstehen und alleine dieser Schritt wieder morgens aufzustehen, nicht bis nachts um 3 zu zocken, wäre ein Klassiker, sondern ne, einfach so einen Rhythmus wieder zu haben. Kennt man selbst ja auch, wenn man im Urlaub war und wieder anfängt zu arbeiten, ist es auch schwierig, wieder in den Rhythmus zu kommen.
Du hast eben gesagt, dass sie ein Jahr 1:1 Betreuung bekommen. Hört das Angebot danach auf oder kann das auch verlängert werden, wenn die SchülerInnen länger brauchen, um wieder Zugang zur Schule zu bekommen?
In der Regel ist es auf ein Jahr begrenzt, weil wir sagen, wenn wir es in einem Jahr nicht schaffen, dann braucht der Jugendliche andere oder mehr Hilfe. Das ist so ein bisschen der Versuch zu verhindern, dass man ewig weiter mit den gleichen Möglichkeiten versucht, einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen zu helfen und quasi so ein bisschen das aus dem Blick verliert, was vielleicht noch passieren müsste oder dass es vielleicht mehr Unterstützung bräuchte. Es ist nicht so, dass wir auf einen Stichtag das Projekt beenden, sondern wir überlegen uns frühzeitig, was wären Möglichkeiten, um den Jugendlichen, die Jugendliche weiter zu unterstützen, wenn das Projekt noch nicht stabilisierend genug war, so kann man es vielleicht sagen. Es kann auch sein, dass man das geschafft hat, dass der Jugendliche oder die Jugendliche wieder zur Schule geht oder mehr zur Schule geht oder aktiver auch im Unterrichtsgeschehen oder wieder ein Teil der Schule ist, so wie man es sich wünschen würde. Und man sagt trotzdem, es ist noch Hilfe notwendig, weil die Ressourcen nicht da sind, um das so aufrechtzuerhalten, wenn die Person weg ist, die den Jugendlichen oder die Jugendliche betreut. Grundsätzlich ist aber das Ziel, es eben genau so die Arbeit zu gestalten, dass man Ressourcen findet in der Lebenswelt des Jugendlichen oder der Jugendlichen, dass auch ohne einen der Schulbesuch möglich wird. Also wir würden zum Beispiel die Jugendlichen nicht fahren jeden Morgen. Weil nach einem erfolgreichen Beziehungsaufbau, das ist so die Grundlage des Projektes, würde ich behaupten, dass die meisten Jugendlichen gehen würden, wenn sie morgens abgeholt werden würden. Aber sobald sie es nicht mehr, also sobald sie keiner mehr abholt, würden sie nicht mehr gehen.
Du hast eben schon Freizeiten erwähnt als eine Art Angebot zusätzlich. Gibt es noch mehr Angebote außerhalb der 1:1-Betreuung und der Freizeitangebot, die dem Projekt zuzuordnen sind in eurem Bereich?
Ja, es ist relativ offen. Ich würde aber sagen, die meisten Jugendlichen tun sich schwer mit Gruppen, die bei uns im Projekt sind. Das heißt, es ist immer das hohe Ziel, sie in ein Gruppenangebot zu integrieren. Das muss auch nicht von uns sein. Das könnte auch ein Angebot der Jugendförderung oder von Kollegen und Kolleginnen sein, ein Freizeitangebot. Was ihnen leichter fällt, ist tatsächlich, wenn sie mit der Person, die sie betreut, wo der Beziehungsaufbau erfolgreich stattgefunden hat, mit der Person gemeinsam sich in eine Gruppe zu begeben. Das heißt, deshalb versuchen wir immer wieder Freizeitangebote zu gestalten, wo sie mit den Kolleginnen teilnehmen können, mit denen sie auch sonst arbeiten. Genau, wir versuchen immer wieder auch größere und längere Projekte, auch Wanderprojekte und so weiter zu initiieren. Es ist aber, wie gesagt, nicht ganz leicht, die Jugendlichen in diese Gruppe zu kriegen, weil sie sich dort in der Regel einfach nicht wohlfühlen. Es gibt aber grundsätzlich sehr wenige Angebote, die speziell für das Thema Schulabsentismus sind. Ich glaube, man kann sogar sagen, deutschlandweit gibt es kein weiteres Projekt, was so arbeitet, sondern in der Regel ist es ein Case Management, was eher aufsuchend ist, also die Jugendlichen an Orte oder an Schule sozusagen angebunden werden und versucht wird, dort an dem Thema Schulabsentismus zu arbeiten.
Du hattest eben gesagt, dass die 1:1-Betreuung von freien Mitarbeitenden übernommen wird. Sind die auch für die Abstimmung mit den Eltern zuständig oder wer übernimmt das? Wer redet mit den Lehrkräften?
Genau, also für die Eltern gibt es eine Elternberatung, weil es tatsächlich ein sehr unangenehmer Job ist. Man soll mit den Jugendlichen eine Beziehung aufbauen und mit den Jugendlichen arbeiten. Und in der Regel ist das Thema Schulabsentismus ein sehr belastendes Thema für das gesamte Umfeld des Jugendlichen. Und der Leidensdruck bei den Jugendlichen selbst ist auch sehr hoch, bei den Eltern aber auch. Das heißt, man steht dann vor der Tür und in dritter Person wird über den Jugendlichen, der neben einem steht, mit den Eltern gesprochen. Das ist super unangenehm. Deshalb haben wir jemanden oder die Möglichkeit geschaffen, dass unsere freien Mitarbeitenden das von sich weisen können und einfach auf die Elternberatung oder eben auch das Case Management im Büro verweisen können. Grundsätzlich gibt es einen sehr engen Kontakt zur Schule, wenn das möglich ist. Und es gibt Gespräche mit den Lehrerinnen, die in der Regel von den freien Mitarbeitenden geführt werden, die auch Jugendlichen betreuen, um nochmal einen anderen Eindruck zu haben. Es gibt ja oft verschiedene Perspektiven, die quasi alle bei uns dann zusammengeführt werden. Und das weitere Netzwerk, sei es mit Schulpsychologinnen und so weiter oder auch anderen Trägern oder je nachdem, was in der Familie los ist oder welche Akteure es noch gibt. Also diesen ersten Kontakt stellt in der Regel das Case Management her. Genau, dann ist es so ein bisschen je nachdem, wie viel Austausch es gibt und wozu und wie lange die freien Mitarbeitenden schon dabei sind, gestaltet sich das unterschiedlich.
Hast du einen Alltag und wie sieht der aus?
Genau, wir haben einen Alltag, also wir sind 3 Personen tatsächlich, die im Case Management, also als Hauptamtliche im Projekt der zweiten Chance arbeiten. Aber so richtig sagen, wie ein Alltag aussieht, ist tatsächlich ziemlich schwierig. Vielleicht kann man sagen, das Herzstück ist schon die Betreuung der freien Mitarbeitenden, das heißt Ansprechpartnerin zu sein, auch bei Krisen und so weiter. Es gibt aber auch Regelmäßigkeiten, es gibt Teamtreffen, Supervisionen. Es gibt diese Fall- bzw. Bildungsplangespräche, die wir führen. Es gibt die ganze Netzwerkarbeit, den Kontakt zu Eltern, zur Elternberatung. All das wären Sachen, die alltäglich dazugehören. Es gibt keine Schablone bei dem Thema Schulabsentismus. Und wir haben einige Dinge strukturiert, sei es Leitfäden zu dem Lehrergespräch oder für die Fallgespräche oder ähnliches. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, auch für die freien Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten, es gibt einen Fahrplan und der wird durchgezogen und den kontrollieren wir oder ähnliches. Sondern es ist ein sehr flexibles Arbeiten, weil die Jugendlichen so individuell sind und so unterschiedliche Punkte mitbringen, dass man nicht sagen kann, okay, sie sind alle von Schulabsentismus betroffen oder sie gehen nicht zur Schule. Der spielt Computer, der ist nächtelang wach, kommt morgens nicht raus, schreibt schlechte Noten, ach, jetzt weiß ich, wie es geht. So funktioniert das nicht, sondern es ist so individuell, dass man immer wieder neu überlegen muss. Und das macht den Arbeitsalltag tatsächlich sehr bunt und sehr spannend.
Gibt es dabei spezifische Herausforderungen?
Ja, neben den Klassikern von Finanzierung oder manchmal auch Netzwerkpartnerinnen, wobei man grundsätzlich sagen muss, dass gerade Kooperation mit Schule sehr, sehr gut funktioniert, würde ich sagen, sind die Herausforderungen schon die Jugendlichen, was ich gerade auch genannt habe. Es ist unglaublich spannend, aber diese Zielgruppe ist auch sehr herausfordernd, weil eben diese Verweigerungshaltung oder das, was sie gelernt haben, wie sie sich aus Beziehungen oder auch aus Strukturen zurückziehen können, die überträgt sich natürlich in alle Lebensbereiche. Das heißt, sie wissen auch sehr gut, wie sie die Jugendhilfe zum Beispiel wieder loswerden können. Und sie wissen auch sehr gut, wie sie uns wieder loswerden können, sobald es unangenehmer wird. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sich dann nicht von dem jungen Menschen abzuwenden. So ein bisschen wie bei diesem Beziehungsthema. Beziehung zu gestalten ist unglaublich schwierig, wenn das Gegenüber keine positiven Beziehungserfahrungen gemacht hat. Wenn das erste Mal überhaupt ein ernsthaftes und auch ein regelmäßiges Beziehungsangebot gemacht wird und die Jugendlichen, ne, mit ihren alten Mustern darauf reagieren und vielleicht auch versuchen, dieses Beziehungsangebot nochmal zu testen. Ne? Also so, den mag ich nicht, ich mag dich nicht. Nicht ans Telefon zu gehen und dann ja gelernt haben, dass in der Regel sie damit auch ganz gut fahren, also sie dann in Ruhe gelassen werden, was sie vielleicht aber gar nicht wollten, sondern sie wollten nur schauen, ob es wirklich ein ernstzunehmendes Angebot ist.
Kannst du als Gegenstück dazu Chancen benennen?
Ja, ich finde tatsächlich gar nicht so eine leichte Frage, weil ich alle Herausforderungen auch als Chancen begreifen würde. Und wie gesagt, das ist ja wirklich, und das ist ernst gemeint, eine unglaublich spannende Zielgruppe ist. Ich begreife es als unglaubliche Chance, dieses Projekt überhaupt durchführen zu dürfen, die Jugendlichen unterstützen zu dürfen, gerade die Jugendlichen, an die sonst die Systeme eben nicht mehr rankommen. In der Regel landen die Jugendlichen bei uns, wo alle anderen Systeme nicht weitergekommen sind, weil wir ein sehr niedrigschwelliges Projekt sind. Das ist eine unglaubliche Chance. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren in dem Projekt. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass dieses Thema sehr unterschätzt wird und dass es eine unglaubliche Chance ist, das Thema auch mehr in die Gesellschaft hineinzutragen, weil ne, so viele Familien und Jugendlichen davon betroffen sind, es aber eigentlich kaum spezifische Angebote gibt und man einfach merkt, wie verzweifelt oder wie schwierig die Lage wird für sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern.
Du hast eben schon gesagt, dass ihr viel in Austausch mit der Schule steht. Ja, wie gestaltet sich der Austausch?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einmal den Austausch auf der Projektebene. Wir stellen das Projekt in den Schulen vor. Wir versuchen eben auch eine Öffentlichkeit dazu zu gewinnen. Wir versuchen für das Thema zu sensibilisieren. Und dann gibt es natürlich den Austausch, der sich mehr auf die Fälle bezieht. Und da ist es sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie intensiv der Fall auch ist, würde ich sagen, was die Jugendlichen sozusagen von Schule auch einfordern. Wir haben Kollegen und Kolleginnen, die wirklich wöchentlich im Austausch mit den Lehrerinnen stehen, die dann die Fehltage zum Beispiel mitteilen oder was wieder in der Schule los war oder ne, einfach ein Austausch, wie gehe ich jetzt damit um. Es gibt aber auch deutlich geringeren Kontakt, ne, dass einfach immer mal wieder sich ausgetauscht wird, wie läuft es gerade und dann ist es auch erstmal gut oder dann eben ein runder Tisch gemeinsam initiiert wird. Grundsätzlich versuchen wir, die Eltern darin zu unterstützen, auch in den Kontakt mit Schule zu treten. Wir versuchen den Schulen deutlich zu machen, dass es gut ist, auf Schulabsentismus zu reagieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Schulen nicht egal ist, ob Schüler kommen oder nicht, also ihnen ist es nie egal, es ist ihr Auftrag, aber es auch deutlich zu machen, anzurufen und zu sagen, du warst nicht da oder nicht es einfach hinzunehmen, ach, da ist er ja wieder, sondern zu sagen, schön, dass du heute da bist. Mir ist aufgefallen, du warst die letzten 2 Tage nicht da, dass das ganz viel ausmacht. Das mag jetzt nicht für alle Problemlagen ausreichen, aber es gibt Kinder und Jugendliche, wo auch schon diese Aufmerksamkeit, die sie dadurch generieren, dass sie merken, okay, es wird überhaupt gesehen, dass ich nicht da war, dazu führen, dass sie kommen oder aktiver in der Schule sind.
Verspannt, dass es auch schon so Kleinigkeiten sein können, die es dann auch wieder besser machen. Aus dem gleichen Grund, warum ich die Frage eben schon gestellt habe, inwieweit oder wie können durch deine Arbeit jugendliche Partizipation erfahren?
Ist eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich das Thema Partizipation ja in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, was mein Kollege auch gesagt hat, relativ groß ist und tatsächlich für uns erstmal andere Themen, glaube ich, eine übergeordnete Rolle spielen. In dieser 1-zu-1-Betreuung können die Jugendlichen natürlich partizipieren oder sie müssen es sogar, weil sonst würde der Beziehungsaufbau nicht funktionieren und sonst würde auch der Kontakt mit den Jugendlichen sehr schnell abbrechen. Es geht natürlich darum, dass sie sich einbringen, dass sie lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern, dass sie gesehen werden mit dem, was sie mitbringen und mit dem, was sie wollen. Genau. Aber mir fällt es schwer, es jetzt nochmal so aufs große Ganze runterzubrechen. Sagen wir so, wenn wir ein Fallgespräch machen, dann dadurch, dass sie die ganze Zeit in diesem 1-zu-1-Kontakt ja mit ihrem Gegenüber im Prinzip in Verhandlungen darum sind, was tun wir, was machen wir nicht, was will ich nicht, wie zeige ich, dass ich etwas nicht will. Wenn wir überlegen, wie läuft es in der Schule, wie läuft es mit Freunden, Freundinnen, was sind Ressourcen, dann ist es nicht die Idee, okay, wo hat Partizipation stattgefunden, da nochmal so einen speziellen Augenmerk drauf zu werfen. Ich würde sagen, es ist einfach nicht das Hauptthema, auch wenn wir es versuchen, grundsätzlich mitzudenken.
Ich fand vor allem die Aussage, gesehen zu werden, sehr schön. In Überleitung zum nächsten Themenblock. Wie finanziert sich das Projekt?
Das Projekt war lange über den Europäischen Sozialfonds finanziert. Vor 2 Jahren war es noch Justic, Jugendstern im Quartier und jetzt ist es über die Stadt Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf finanziert.
Könnt ihr kurz einmal allgemein was zum rechtlichen und finanziellen Rahmen des BSJ sagen?
Zu der Frage, wie sich der BSJ finanziert, ist das keine Frage, die man sehr einfach beantworten kann. Weil wie wir ganz am Anfang ja vorgestellt haben, gibt es ganz viele verschiedene Bereiche und jeder Bereich, jedes Projekt hat eine eigene Finanzierungslogik. So, da gibt es spezielle Projekte, die durch Landkreismittel finanziert werden, so wie
Anna ja gerade gesagt hat, dann gibt es spezielle Projekte, die auch Mischformen, wie zum Beispiel Stadt- und Landkreis finanziert sind. Es gibt spezielle Projekte, die vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration finanziert werden. Auch da gibt es Mischformen, dass zum Beispiel auch eine Kommune spezielle Projekte mitfinanziert, die auch vom Ministerium mitfinanziert werden. Es gibt aber auch Bundesmittel, die wir beantragen, Europamittel, die wir für spezielle Vorhaben beantragen. Es gibt tatsächlich auch einige Spenden, tatsächlich auch, die uns verschiedene Projekte ermöglichen. Und wenn ich jetzt nochmal auf die kommunale Jugendarbeit schaue, da ist es tatsächlich so, dass die jeweilige Kommune uns beauftragt und das Projekt auch dann finanziert. Und dann haben wir einen Vertrag über eine bestimmte Laufzeit für ein paar Jahre. Und dann, wenn das Projekt, wenn der Vertrag ausläuft, kommen wir wieder zusammen und entscheiden gemeinsam. Und in der Regel ist das auch so, dass es dann weitergeführt wird.
Durch eure unterschiedlichen Angebote sind die Handlungsbereiche auch in unterschiedlichen Gesetzen verortet, wie zum Beispiel im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Würdet ihr sagen, dass ihr viel mit dem Thema Recht zu tun habt? Und wenn ja, auf welche Art und Weise?
Ich würde sagen, dass wir natürlich den grundsätzlichen Rahmen haben, den alle freien Träger und Trägerschaften haben. Aber das, ne, also es gibt die Klassiker wie die Aufsichtspflicht oder den 8a-Paragraphen. Es gibt aber jetzt, würde ich sagen, in der Regel in den einzelnen Projekten im alltäglichen Umgang, da mag es ein, zwei Ausnahmen geben, aber nicht diese alltägliche Auseinandersetzung mit dem Hilfegesetz.
Ganz banal gesagt ist natürlich das Jugendschutzgesetz für uns ganz wichtig, auch dass wir natürlich wissen, was für die Jugendlichen, sage ich mal, in unseren Angeboten auch erlaubt ist und was nicht, was ja auch dann von verschiedenen Altersstufen abhängig ist. Das ist uns bewusst, sage ich mal. Aber das ist jetzt, wie du gerade gesagt hast, nichts, was uns jetzt total regelmäßig jede Woche irgendwie beschäftigt oder so.
Auf eurer Homepage finden sich diverse Publikationen, zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit dem Sportsoziologen Professor Dr. Peter Becker, der hier an der Uni Marburg in der Motologie tätig war. Und wir haben eben auch schon die Studie Wozu Jugendarbeit angesprochen. Inwiefern seid ihr als Fachkräfte in den Studien, sofern es mehrere sind, involviert?
Also generell freuen wir uns erstmal in der Regel, wenn wir angefragt werden, an so Studien teilzunehmen, weil das für uns oft einfach eine Chance ist, dass von außen auch nochmal spezieller nachgefragt wird, dass wir die Möglichkeit haben, ja, da auf unsere Arbeit nochmal genauer drauf zu schauen, kritisch drauf zu schauen. Und uns hilft das ja im Team oder für die jeweiligen Standorte nochmal, uns mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, wo der Fokus drauf gelegt wird. Und mit Peter Becker gibt es einfach schon eine ganz lange Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch. Wir laden auch Personen von der Uni immer mal wieder zu Vorträgen ein und freuen uns auch total, da oft ja, für bestimmte Projekte und Beantragungen auch in Austausch zu sein und die Expertise auch mit einfließen zu lassen oder sich mal auszutauschen und da gemeinsam drauf zu schauen und dann ja, verschiedene Sichtweisen da auch mit einzubinden. Wo wir auch eine ganz enge Beziehung haben, ist mit Ivo Züchner und Katrin Peierl, die zum Beispiel gerade das Jugendaktionsprogramm, das Partizipationsprojekt von der Uni mit dem Team begleiten und dann auch auswerten und eben da auch regelmäßig mit uns im Austausch sind und dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, nochmal speziell auf das Projekt und die Vorhaben drauf zu schauen.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass es auch immer wieder Studierende gibt, die beim BSJ Marburg aktiv sind und dann sich beschließen, zum Beispiel ihre Masterarbeit über einzelne Themenbereiche zu schreiben oder ihre Forschungsarbeit zu einem Themenschwerpunkt zu schreiben und sich hier durch den Verein begleiten zu lassen. Was auch so ein bisschen nochmal unterstreicht, was mein Kollege gesagt hat, dass es immer total gewinnbringend ist, da im Dialog zu bleiben. Und wenn wir vorhin über die Innovation des BSJ gesprochen haben oder was macht ihn innovativ, ist das, glaube ich, ein Punkt oder ist ein Punkt sicher, der Versuch, immer eine sehr hohe Fachlichkeit auch zu bekommen, sich auseinanderzusetzen, im Dialog zu bleiben mit der Universität, mit den jungen Menschen, aber auch mit den Fachpersonen.
Durch das Thema und auch durch diverse Themen, die wir schon angesprochen haben, klingt auf jeden Fall durch, dass Vernetzungsarbeit für den BSJ wichtig ist. Welche Chancen ergeben sich daraus und was bedeutet Vernetzungsarbeit für eure Arbeit?
Vielleicht muss man nochmal unterscheiden, ob man in unsere einzelnen Projekte schaut, da hatte ich zumindest eben schon ein bisschen was zu gesagt, oder ob man auf den BSJ im Allgemeinen schaut. Der BSJ ist sowohl in lokalen, regionalen als auch bundesweiten Ausschüssen vertreten. Das hat nicht nur pragmatische Gründe, weil man in solchen Ausschüssen vertreten sein sollte und Netzwerke knüpfen sollte, sondern auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, die wir gerade erwähnt haben, so eine lernende, dynamische Organisation zu sein. Der BSJ ist Mitglied bei dem European Institute for Outdoor Adventure Education und Experiential Learning zum Beispiel, wo auch immer wieder im Ausland Treffen stattfinden, wo es um den Austausch auch mit anderen europäischen Institutionen und Projekten geht, wo grundsätzlich auch Themen gesetzt werden, wo dann einzelne Kollegen und Kolleginnen teilnehmen und die Themen dann wieder in den Verein hereintragen. Genau, das wäre vielleicht so das über unsere Arbeitsfelder hinaus. Der BSJ da versucht sehr aktiv zu sein und sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht kann man nochmal sagen, jetzt so für mein Arbeitsfeld ist die Netzwerkarbeit natürlich sowohl im Rahmen der Jugendlichen wichtig, als auch natürlich mit den ganzen Fachpersonen rund um Schulabsentismus, Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Ambulanz hier in Marburg. Also es gibt unglaublich viele Netzwerkpartner und Partnerinnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, woraus sich natürlich auch viele Möglichkeiten wieder für die Jugendlichen ergeben, für unsere Projektteilnehmerinnen, aber auch für das Projekt im Allgemeinen und auch eben um dieses Thema zu setzen.
Für die Jugendarbeit kann ich vielleicht noch ergänzen, dass es natürlich im Sozialraum wichtig ist, da wissen, wer da aktiv ist und wer nicht, da mit Vereinen in Austausch zu sein. Ganz wichtig sind auch für uns auch OrtsvorsteherInnen, ja, weil die nochmal einen speziellen Blick auf die einzelnen Orte haben, dass wir da auch Kontakte knüpfen können und wissen, zum Beispiel, wenn wir aufsuchen unterwegs sind, an welchen Orten halten wir sich auf. Zum Beispiel in einem Ort mitzukriegen, okay, da ist ein Dirtpark, da gibt es ein paar Jugendliche, die da den selbstständig gestalten, in Ordnung halten, pflegen und dann mit denen in Kontakt zu gehen und zu gucken, was brauchen die eigentlich eine Unterstützung. Oder es gibt selbstverwaltete Jugendräume, die die Kolleginnen begleiten und dann alle paar Monate mit denen mal im Austausch sind und mitkriegen, was sind deren Bedürfnisse, wo gab es Schwierigkeiten oder was brauchen die vielleicht auch einfach mal an Unterstützung, um die Einrichtungen mal ein bisschen zu erneuern. Und dann gibt es nochmal wirklich auch sowohl Hessen als auch deutschlandweit Verbünde von der Jugendarbeit, wo es für uns total wichtig ist, da eben auch im Austausch zu sein und mitzukriegen, wie ist das in anderen Bundesländern. Oder wir haben jetzt letztes Jahr die LAG Okja gegründet. Ich und noch ein Kollege sind da auch Gründungsmitglieder. Und da jetzt gerade für Hessen ein Format zu haben, wo man sich mit Kolleginnen aus dem Bundesland austauscht, um ein bisschen zu vergleichen, wie ist Unterschied Stadt-Land und was sind aber auch die gleichen Themen, Herausforderungen und auch Einschränkungen vielleicht, die uns alle betreffen, wo wir uns auch gemeinsam dann positionieren zum Beispiel.
Würdet ihr sagen, es braucht dafür bestimmte Fähigkeiten, Netzwerkarbeit zu betreiben?
Ja, also ich sag mal erstmal auf die Personen zuzugehen und Kontakt suchen, Kontakt halten. Ja, das ist ja immer ein Miteinander auch. Dann in der Jugendarbeit würde ich jetzt auch sagen, erstmal zu verstehen, eben, was macht die Kommune, was macht den Ort aus und da eben auch wieder so neugierig zu sein und dann auch da die Person eben als Expertin annehmen, um Wissen bekommen, was wir sonst nicht haben. Ja, auch vermitteln zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist auch eine Kernaufgabe in der Jugendarbeit, da eben so dieses Sprachrohr zu sein, Mitstreiter zu sein, aber auch auf beiden Seiten so ein bisschen darzustellen, warum findet das vielleicht ein Nachbar auch blöd, wenn es nachts unter der Woche spät laut ist, ja, aber auch Erwachsenen deutlich zu machen, dass es auch dazugehört, mal aufzufallen, ja, dass das zum Erwachsenenwerden dazugehört und sich reiben wichtig und nötig ist und ein bisschen zu vermitteln.
Ich glaube auch, dass die Neugier auf jeden Fall dazugehört, um umtriebig zu bleiben, um in Bewegung zu bleiben und über den Tellerrand schauen zu wollen, aber vielleicht auch sich selbst zu reflektieren, sich kritisch auch mit seinem eigenen Verein und seinem Arbeitsfeld auseinanderzusetzen und in den Kontakt zu kommen mit anderen, weil sonst man sich als Träger natürlich irgendwann auch sehr auf der Stelle bewegt, wenn man nicht auch den Kontakt nach außen sucht. Unabhängig jetzt davon, dass natürlich die Netzwerkarbeit auch gerade in der Praxis unabdingbar ist, egal ob in der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder im Projekt der zweiten Chance und auch in allen anderen Arbeitsfeldern.
Habt ihr gerade auch bezogen auf die Netzwerkarbeit Wünsche an den Verein oder an die Politik oder die Gesellschaft?
Natürlich auch sehr groß gefasst jetzt. Generell würde ich erstmal sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel mitkriegen, dass die finanziellen Mittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes gekürzt werden, hätte ich schon den Wunsch oder die Aussage, dass ich das ganz schlimm finde, weil das, finde ich, eine falsche Stelle ist, an der gespart wird.
Das kann ich nur nochmal unterstreichen, dass die Kürzung der Mittel auf jeden Fall ja auch klar Konsequenzen nach sich ziehen werden. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel der Jugendmigrationsdienst bereits Gelder nicht im geringen Anteil gekürzt wurden. Und also es ist ja eine Tatsache, dass wieder mehr minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auch natürlich nach Deutschland kommen. Und wenn gerade dann die Stelle gekürzt wird, die diese Menschen maßgeblich begleitet und begleiten kann, dann kann man das eigentlich nicht verstehen.
Im BSJ arbeiten, ich meine, gelesen zu haben, 100 Hauptamtliche. Stimmt das?
Ja, wir waren auch überrascht tatsächlich. Ich würde den Träger nach wie vor als klein bezeichnen. Ist er auch, glaube ich, selbst mit 100 Hauptamtlichen. Man muss dazu sagen, dass diese 100 Hauptamtlichen sind alle Menschen, die beim BSJ angestellt sind. Auch unsere Verwaltung, die für uns tätig ist. Es sind auch Menschen, die in Wolfshausen und Weidenhausen oder in Wolfshausen jetzt noch in der Küche tätig sind. Und so kommt der BSJ insgesamt auf 100 Angestellte.
In einem anderen Interview hatte ich auch einen Zahlendreher drin, deswegen dachte ich, ich frage mich da nochmal nach. Angenommen, Zuhörende unseres Podcastes können sich jetzt vorstellen, bei euch im BSJ mitzuarbeiten. Gibt es da Einstiegsmöglichkeiten?
Ja, also wir freuen uns sehr über Interessierte an der Mitarbeit. Wir freuen uns, wenn Menschen Lust haben, Einblicke zu bekommen durch ein Praktikum. Wir freuen uns aber auch über Bewerbungen zur freien Mitarbeit. Wir haben jetzt zwei Felder vorgestellt, in denen die freie Mitarbeit möglich wäre. Also sowohl in der zweiten Chance als auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es ist auch noch in anderen Bereichen möglich. Ein Bereich oder ein sehr großer Bereich, der jetzt heute leider hier nicht vertreten sein konnte, wären die Bildungsstätten in Wolfshausen und in Weidenhausen, wo es auch nochmal möglich ist, prozessorientiert mit Gruppen zu arbeiten. Nochmal ein ganz anderes Arbeitsfeld als die heute hier vorgestellten. Und ich würde sagen, der BSJ freut sich über junge Menschen, die Lust haben, sich einzubringen.
Es ist wirklich so, dass wir in allen Bereichen regelmäßig suchen. In der Schulsozialarbeit gibt es auch immer Möglichkeiten, an bestimmten Projekten teilzunehmen. Und die Hauptansprechpersonen findet man ganz gut über unsere Homepage raus, wo dann nach Bereichen nochmal die Kontaktpersonen aufgeschlüsselt sind, mit denen man erstmal in Kontakt gehen kann.
Müsste die Person bestimmte Dinge mitbringen, um hier zu arbeiten? Welche Motivation oder auch Qualifikation?
Ich würde auch sagen, sehr unterschiedlich von den Bereichen, aber in der Regel erstmal nicht viel Vorerfahrung, wenn man als freier Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns tätig sein möchte. Also Motivation, Verbindlichkeit ist uns auf jeden Fall wichtig. Oft sind es eher längere Prozesse, ja, in der Begleitung von jemandem aus der zweiten Chance. Oder auch im Jugendraum, wenn man sagt, ich habe nur 3 Monate Zeit, ist es manchmal ein bisschen schade oder schwierig dann auch. Da ist es in anderen Bereichen einfacher, mal bei speziellen Projekten dabei zu sein. Von daher ist es uns natürlich daran gelegen, dass man auch ein bisschen länger Zeit hat. Aber wie gesagt, es gibt auch immer mal Sachen, die kurzfristig stattfinden, wie jetzt auch zum Beispiel eine Freizeit oder mal ein Bauprojekt in der Schule. Ja, das ist ja eher dann sehr punktuell. Aber was uns auf jeden Fall wichtig ist, dass man weiß, dass man sich auch wirklich einbringen kann, so mit eigenen Ideen und Vorhaben. Ne? Dass man auch viel geboten bekommt, dass man lernt und auch an bestimmten Klausurtagen mal teilnehmen kann, wo man auch wirklich dann, oder auch in kleinen Fortbildungen, wo man auch wirklich was mitnimmt.
Ihr habt ja jetzt gerade nur von den freien Mitarbeitenden gesprochen. Was muss man denn als pädagogische Fachkraft dann mitnehmen, wenn man hier arbeiten wollen würde?
Auch wieder sehr unterschiedlich von den unterschiedlichen Projekten. Ja, also wir haben ein sehr buntes Kolleginnen-Team mit sehr unterschiedlichen Abschlüssen auch. Irgendwas im pädagogischen Bereich ist es oft, ja, aber es gibt auch in bestimmten Projekten SoziologInnen, ChemikerInnen, BiologInnen, ErzieherInnen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr bunt. So. Aber der Großteil hat irgendwie eine pädagogische Ausbildung oder Studium in der Regel.
Gibt es irgendwelche persönlichen Eigenschaften, die irgendwie förderlich sind, zum Beispiel irgendwie gut organisieren zu können?
Ja, das sind so die Klassiker vielleicht, die dann in dem Lebenslauf, ne? Ich kann gut kommunizieren, ich stolpere auch immer darüber, wenn ich die in den Bewerbungen lese. Ich weiß, dass es so üblich ist, das auch in Bewerbungen zu schreiben. Tatsächlich kann da viel drinstehen. Ich glaube, es sind all die Dinge, die in die Praxisfelder passen, die wir vorhin auch beschrieben haben. Wenn ich in einem Jugendclub arbeiten möchte oder in diesem Bereich, aber mich hinter der Theke verstecke, dann wird es schwierig. Also da so eine Offenheit und ein gewisses Selbstbewusstsein mitzubringen, ist natürlich notwendig. Ne? Da wäre man wieder bei diesem Thema Sozialkompetenzen oder Kompetenzen an sich, die schwer sind, finde ich auch manchmal so darzustellen oder zu fassen. Und natürlich ist es so, dass jede Praxiserfahrung, die man gesammelt hat während des Studiums, alle Bereiche, in denen man gearbeitet hat, sei es die bündische Jugend oder Ferienfreizeiten, die man betreut hat. Das sind natürlich alles Erfahrungen, die total wertvoll sind für den BSJ, wenn man sich hier bewirbt auf eine Stelle.
Ihr hattet eben auch schon von Fortbildungen gesprochen, die der BSJ anbietet. Kann man die auch wahrnehmen, ohne bei euch angestellt zu sein?
Ja, es gab lange Zeit eine Fortbildungsreihe extra für Studierende. Diese sind auf der Homepage frei ausgeschrieben und dann kann jeder teilnehmen.
Gibt es etwas, was ihr gerne vorher gewusst hättet, bevor ihr hier angefangen habt?
Sagen wir es so, wenn ich als freie Mitarbeiterin angefangen hätte, auf jeden Fall hätte es mich gefreut zu wissen, wie viel es auch möglich ist, sich hier einzubringen. Der Träger ist relativ klein. Ich finde, der Träger ist sehr flexibel und er ist auch flexibel gegenüber seinen freien Mitarbeitenden, nicht nur den Hauptamtlichen, und sehr offen dafür, auch neue Ideen zu hören, sich auch, wie vorhin schon mal gesagt, auch eine Kritik auszusetzen oder aber auch für Leute, die Motivation mitbringen, die Lust haben, auch in unterschiedliche Arbeitsbereiche zu schauen. Wir haben immer wieder junge Kolleginnen, die hier anfangen, ohne Erfahrung. Ne? Also man kann nicht schon man muss sich auch nicht mit bestimmten Qualifikationen bewerben, sondern wir freuen uns, wenn man auch Lust hat, sich weiterzuentwickeln und dafür offen ist. Und dann passiert es tatsächlich relativ oft, dass junge Kolleginnen, freie Mitarbeitende anfangen, in ganz viele Bereiche reinzuschauen, sich immer mehr qualifizieren und man eher dann irgendwann mal vielleicht sogar bremsen muss, um zu schauen, dass sie auch ihr Studium nicht aus den Augen verlieren. Ich hätte sicher auch vorher dann schon beim BSJ angefangen.
Was würdet ihr sagen, zeichnet den BSJ und insbesondere seine Mitarbeitenden aus?
Wie wir eben schon gesagt haben, sind wir alle sehr unterschiedlich. Ne? Jeder bringt da irgendwie was Besonderes an Interessen, Know-how, Themen und Persönlichkeit mit. Also was ich sage würde, was uns ausmacht, wirklich ist das selbstkritische Hinterfragen und in der Regel nicht das einfach so weiter, sondern auch immer mal innehalten und schauen, was ist denn eigentlich das Ziel, was wir verfolgen, und zu überprüfen, ist das noch das, was wir wollen, und oder passt das Format oder die Idee oder das Projekt noch zu dem, wie wir weiterarbeiten möchten.
Was ich noch ergänzen würde, ich habe selbst Abenteuer- und Erlebnispädagogik studiert und für mich war es auf jeden Fall ein Motor, beim BSJ anzufangen, dass es sehr regen Austausch mit der Universität gab und Schwerpunkt auf der Abenteuerpädagogik und auch der bewegungsorientierten Sozialarbeit. Und ich würde sagen, dass es tatsächlich auch so ist, dass immer wieder sich sehr darum bemüht wird, eine hohe Professionalität und Fachlichkeit herzustellen, auch für die Kollegen und Kolleginnen, die in ihrer alltäglichen Praxis natürlich auch nicht immer Zeit haben, sich so damit auseinanderzusetzen, wie zu Zeiten, zu denen man selbst studiert hat mit Fachliteratur. Aber der BSJ macht eine Jahrestagung für die Mitarbeitenden, wo wir uns die Zeit nehmen, uns 3 Tage im Jahr wirklich mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen, wo Menschen eingeladen werden, Vorträge zu halten, wir uns untereinander austauschen. Und dieser Kontakt zur Uni, der ja vorhin auch schon dargestellt wurde, oder auch zu Studien und so weiter, die durchgeführt werden, das macht natürlich viel, auch wenn man hier als Fachkraft arbeitet.
Du hast eben schon vom Motor gesprochen. Gibt es bestimmte Motivationsgründe für euch in Bezug auf eure Arbeit?
Ganz persönlich würde ich das bei mir auch in so die 2 Bereiche aufteilen. Einmal so meine Projektleitung, wo ich Kolleginnen in bestimmten Situationen, die manchmal auch schwierig sind, ja, gemeinsam drauf zu schauen, entweder in den kleinen Teams zu zweit oder auch im Großteam, und da zu gucken, wie gehen wir da weiter vor, und dann im besten Falle zu merken, okay, da verändert sich was, da tut sich was, und also im besten Falle dann zum Positiven, dass man merkt, okay, so Situationen können stattfinden, aber die kann man auch lösen. Oder auch einfach, dass ich mitkriege, dass tolle Projekte, schöne Sachen stattfinden und ich mich richtig freuen kann für Kolleginnen, wenn ich das mitbekomme, wie was für tolle Sachen stattfinden. So. Und dann aber auch bei mir in der eigenen Praxis eben einfach die Möglichkeit haben, bestimmte Sachen mit Jugendlichen zu erleben, die spannend sind, herausfordernd sind und für tolle Momente und tolle Beziehungsmomente sorgen. Und zu dem, was wir eben gesagt haben, wie wir selbstkritisch schauen, dazu gehört für uns aber auch oft mal ein mutiges und pragmatisches auch Ausprobieren und auch, dass auch mal vielleicht was schief gehen kann. Ja? Dass man aber mal was probiert und dann durchführt, was von außen vielleicht auch manchmal so ein bisschen verrückt klingt.
Dem kann ich mich auf jeden Fall einschließen. Das Gefühl, in einem Träger zu arbeiten, wo man auch merkt, man kann hinter diesem Träger auch stehen mit seiner Arbeit. Ein Motivationsgrund ist es auch, die Kollegin, das Team, was mein Kollege ja auch genannt hat, mit dem man alltäglich sich auseinandersetzt, gemeinsam Möglichkeiten hat, auf die Arbeit zu schauen, sich und die Arbeit zu reflektieren. Es ist, glaube ich, ein sich einbringen können. Es sind dann die Praxisprojekte, die Modellprojekte, die außergewöhnlichen Projekte, deren Umsetzung man unterstützt wird, sei es, dass man mit einer Kamera durchs Val Grande wandert oder was auch immer. Es ist immer, solange es einen Rahmen der Finanzierung gibt, auch möglich, gut begründete Projekte durchzuführen. Und für mich ist es auch eine Motivation, das Thema Schulabsentismus, wenn man so lange mit diesem Thema arbeitet, so wie es wahrscheinlich in jedem Arbeitsbereich ist oder in vielen, hoffe ich, dann brennt man auch ein bisschen für das Thema. Und das ist auf jeden Fall so, dass es mir wichtig ist, das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und den Jugendlichen zu unterstützen.
Gibt es abschließend noch etwas, was ihr den Zuhörenden sagen wollt oder mitgeben möchtet?
Also, das ist nicht so bevormundend klingen, aber ich habe mein Studium auf jeden Fall deutlich länger gemacht als die Regelstudienzeit, weil ich mir Freiheiten genommen habe und das möchte ich eher Mut machen, nicht zu denken, ich muss da so schnell durchhetzen, sondern eher zu gucken, ein bisschen die Fühler ausstrecken, ein bisschen was ausprobieren und da sich eher Zeit für nehmen, die man sonst vielleicht später nicht mehr hat. Also eher ein bisschen entspannter die Sache angehen vielleicht.
Ja, vielleicht sich mutig einzubringen mit dem, was man mitbringt und nicht das Gefühl zu haben, ich kann nicht genug, um jetzt in der Praxis tätig zu sein, sondern einfach die Zeit jetzt zu nutzen, die man quasi während des Studiums hat und einzusteigen, quasi unterschiedliche Bereiche kennenzulernen und vielleicht auch zu merken, was nicht so gut passt.
Das bestärkt gerade sehr. Dann bedanke ich mich fürs Interview. War sehr schön.
Ja, danke euch.
Ja, danke.
Ja, ich fand's auch toll. Du fandest besonders interessant, dass die Antworten auf die Partizipation umgesetzt werden so unterschiedlich sind.
Genau. Und dass Partizipation auch schon ein Gesehenwerden, ein Anerkennen sein kann dessen, dass man eigene Wünsche hat oder auch eigene Probleme und dass auch Partizipation ein Prozess ist. Das fand ich ganz spannend.
Und auch nochmal zu sehen oder nochmal Einblicke darin zu bekommen, was für Projekte es gibt, beziehungsweise verschiedene Projekte mitzubekommen. Das fand ich auch schön.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende angehört hast. Falls du an weiteren Informationen zu dieser Folge oder unserem Podcast generell interessiert bist, besuche gerne unsere Website unter einblicke-podcast.de. Dort findest du auch einen Link, um uns Feedback geben zu können. Bis dahin, wir hören uns in einer weiteren Folge.